mit Barbara Zeithammer.
Herzlich willkommen. Es war der erste russische Erfolg im Angriffskrieg gegen die Ukraine seit fast einem halben Jahr. Und den meldete nicht das offizielle Russland, sondern die Gruppe Wagner. Vom Kreml kamen umgehend Dementi und es herrschte tagelang Unklarheit, ob die ukrainische Kleinstadt Soledar nun erobert worden war oder nicht. Gestern sah man sich im Kreml genötigt, eine Art Harmonie mit der Söldnergruppe Wagner zu betonen, deren Existenz noch vor kurzem geleugnet worden war. Nun soll Wagner sogar russische Soldaten kommandieren. Wer ist diese Gruppe Wagner, die als privates Militärunternehmen geführt wird, die in über 30 Ländern aktiv ist und die Beobachter und Medien als Putins Schattenarmee beschreiben, als Söldnertruppe, russisches Regierungswerkzeug oder gar eine feste Größe in der russischen Außenpolitik? Zur Analyse einer boomenden und diffusen Branche in Krisenkonflikten und Kriegen begrüße ich heute zwei Experten für Sicherheitspolitik im Studio, Brigadier im Ruhestand Dr. Walter Feichtinger, Präsident des Center für strategische Analysen, einer unabhängigen Plattform für sicherheitspolitische Themen. Herzlichen Dank für Ihr Kommen, Herr Feichtinger.
Sehr gerne.
Und Dr. David Christopher Jaklin, Historiker, Analyst und angeschlossener Forscher am Zentrum für Geheimdienst, Propaganda und Sicherheitsforschung in Graz, kurz ACIPS. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Jaklin.
Vielen Dank für die Einladung.
Die Gruppe Wagner, was ist das für eine Organisation oder besser gesagt, wer ist das, Herr Dr. Feichtinger?
Das ist eine sehr interessante Organisation, die mittlerweile wirklich paramilitärische Formen angenommen hat. Das heißt, wir haben eine zweite Armee eigentlich, die hier aufgebaut wurde in Russland. Das ist nicht von heute auf morgen passiert, sondern über die Zeit hinweg, hat auch entsprechende Hintergründe. Aber heute scheint es wirklich so zu sein, dass es hier eine schlagkräftige Armee ist, die am Boden kämpfen kann, die eine Größenordnung von bis zu 50.000 Mann mittlerweile umfasst und die hier offensichtlich bereit ist, auch die absolute Drecksarbeit in diesem Krieg zu erledigen. Und das haben wir ja gesehen mit den Einsätzen hier in der Ukraine. Es ist äußerst verwunderlich, dass es wirklich hier möglich ist, eine Armee aufzubauen, neben einer regulären Armee, neben den russischen regulären Streitkräften, was natürlich viele Rückschlüsse zulässt.
Verwunderlich ist es, Drecksarbeit haben Sie angesprochen, das heißt auch diese Menschen, die sich Wagner angeschlossen haben, würden als Kanonenfutter an die Front geschickt. Verwunderlich ist es auch für Sie, Herr Dr. Jaklin, nachdem es doch in Russland eigentlich verboten ist, eine solche Organisation zu betreiben.
Verwunderlich ist sicherlich ein treffender Begriff, vor allem weil ja die Gruppe Wagner in den letzten Jahren mehr so unterm Radar agiert hat und es eigentlich sehr überraschend ist, dass sie jetzt im Ukraine-Krieg dermaßen an die Öffentlichkeit gekommen ist. Also vor allem gerade in den letzten Monaten ist ja vor allem jetzt der Gründer Jewgeni Prigozhin an die Öffentlichkeit gegangen, hat quasi bestätigt, dass er der Finanzier ist der Gruppe Wagner. Also so Statements, für die er vorher eigentlich Journalisten richtiggehend verklagt hat. Und man darf aber trotzdem nicht dabei vergessen, dass die Gruppe Wagner für Russland eigentlich schon seit fast 10 Jahren ein wirklich wichtiger Faktor in der Geopolitik ist. Sei es jetzt, um als Stellvertreter in Konflikten zu agieren, wo jetzt ein kleiner Fußabdruck von hinterlassen werden soll, wo man auch diese plausible deniability, also diese Abstreitbarkeit braucht. Also das haben wir dann vor allem 2014 gesehen, wie die Gruppe Wagner bei der Annexion der Krim eingesetzt worden ist. Und insofern ist die Wichtigkeit der Gruppe Wagner eigentlich, also für Analysten wie Brigadier Feichtinger und mir eigentlich schon seit längerem bekannt, also aber wirklich an die Öffentlichkeit ist es ja jetzt erst gekommen, also durch diesen massiven Einsatz in der Ukraine. Und deshalb ist eigentlich auch diese Öffentlichkeitswirksamkeit der Gruppe Wagner sehr verwunderlich.
An die Öffentlichkeit ist es geraten, nicht zuletzt durch die Gruppe Wagner selbst. Prigozhin haben Sie erwähnt, der hat am Samstag in einer Videobotschaft sogar auch ganz klar und deutlich gesagt, Wagner, das ist heute die Privatarmee mit den meisten Erfahrungen weltweit. Auch, dass sich jemand hinstellt und das sagt, auch sehr, sehr verwunderlich, um nicht zu sagen irritierend. Es erschüttert in gewisser Weise unser Verständnis vom Recht und Ordnung, die doch der Staat umzusetzen hat mit seiner Armee.
Das ist wirklich eine völlig neue Erscheinung, eine neue Dimension, die hier dazugekommen ist, weil wir haben ja schon gesehen in Zeiten in Irak in den 2000er Jahren oder Afghanistan 2010er Jahren, dass hier immer wieder so private Sicherheits- und Militärfirmen engagiert wurden und denen lag nicht daran, hier groß in die Öffentlichkeit zu kommen. Auch den Auftraggebern lag nicht daran, aber sie waren ein notwendiges Übel. Sie waren einfach da, um Aufträge zu erledigen, die reguläre Streitkräfte nicht machen konnten oder nicht machen wollten. Daher ist es schon verwunderlich, dass jetzt hier diese Armee mit ihrem Anführer in die Öffentlichkeit drängt, sozusagen, sich mit dem offiziellen russischen Militär misst, das eigentlich in Misskredit bringt und sich als die bessere Armee, als die bessere Alternative darstellt. Das ist die neue Qualität, die wir haben, weil das ist ein politisches Element, das hier dazugekommen ist, wenn man sich hier mit den regulären Streitkräften in Konkurrenz begibt. Und hier gehe ich auch davon aus, dass das auf Dauer dieser Privatarmee nicht gut tun wird, weil das kann sich keine staatliche Führung, das kann sich der Kreml in der Form nicht bieten lassen. Das wird man jetzt nicht auf die Spitze treiben, weil jetzt leisten sie gute Dienste, unter Anführungszeichen, wenn die Armee so schwächelt und sie eben hier das Eisen aus dem Feuer holen. Aber auf Dauer ist das sicher nicht tragbar.
Wie ist das einzuschätzen, wenn wir uns die Person Putin anschauen? Ist das ein Zeichen seiner Schwäche? Überhaupt der Erfolg?
Ja, wenn man es generell sagt, warum kommt es denn dazu, dass man hier eine Privatarmee so nach vorne schickt und dass die so aktiv wird? Weil die eigenen Kräfte eigentlich versagen oder nicht das liefern können, was sich die Politik vorstellt. Das kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass Putin zu viel will in der Ukraine, dass also eine Diskrepanz besteht zwischen den Mitteln, die zur Verfügung stehen, und dem politischen Ziel, nämlich eigentlich die Einnahme der gesamten Ukraine. Das ist nach wie vor auf dem Tisch und das geht nicht. Und um hier diese Lücke zu füllen, hat es zwei Maßnahmen gegeben. Auf der einen Seite eine Teilmobilmachung, wo man die Stärke der regulären Streitkräfte deutlich erhöht. Wir hören immer von 300.000 und angeblich ist eine nächste Welle in Vorbereitung. Aber das hat nicht genug Potenzial. Deswegen ist auch diese irreguläre Streitkraft dazugekommen. Und die hat einen Vorteil, weil sie schneller wirksam werden kann. Und der Faktor Zeit spielt gerade im Krieg in der Ukraine eine unglaubliche Rolle. Und hier ist es sicher darum gegangen, hier diese Enge, die man erlitten hat durch die ukrainische Gegenoffensive, einfach zu überwinden. Das macht man einerseits, indem man hier mit Raketen das gesamte ukrainische Territorium übersät und auf der anderen Seite, indem man diese irreguläre Streitkraft zum Einsatz bringt, um der Ukraine auf dem Gefechtsfeld etwas entgegenzusetzen. Aber das wird sich wieder ändern und daher glaube ich auch, dass sich die Position und die Rolle und die Bedeutung dieser Privatarmee auch wieder ändern wird.
Sie haben gesagt, Analysten war das natürlich bekannt, die Gruppe Wagner der allgemeinen Öffentlichkeit nicht so sehr. Der UNO ist sie auch schon vor vielen Jahren und immer wieder aufgefallen. Ich habe erwähnt, in 30 Ländern soll sie aktiv sein, vor allem in Afrika. Und die UNO wirft der Gruppe regelmäßig Kriegsverbrechen vor, Folter, Hinrichtungen, Vergewaltigung und Morde. Man fragt sich, wieso dürfen die noch tun, was sie tun? Gibt es darauf eine Antwort?
Naja, technisch gesehen gibt es ja wohl gewisse völkerrechtliche Regelungen, die, ich sag jetzt mal, Söldner definieren und auch, ich sag jetzt mal, ein Vorgehen in Kriegsgebieten irgendwie regeln. Aber das Problem gerade bei diesem völkerrechtlichen Rahmen ist ja eigentlich, dass sie nicht durchsetzbar sind. Im Endeffekt kann man diese Personen dann nur dem Recht zuführen, wenn man sie wirklich erwischen würde und dann irgendwie auch dementsprechend die Beweislast darstellen könnte. Und das ist eigentlich auch ein Problem, das die private Sicherheits- und Militärbranche immer wieder begleitet hat, ist, wenn irgendwie ein Zwischenfall passiert, gerade die Beweisfindung ist eine sehr schwierige. Oft gibt es nur Videos, die je nach Qualität schwer auszuwerten sind, aber wirklich forensische Beweise vor Ort sind ja nur schwer zu finden. Also gerade in einem Kriegsgebiet, wie lange dauert es, bis dann irgendwann einmal ein Untersuchungsteam vor Ort ist, sich die Beweise anschaut und sichert und vor allem, wie kommen die Personen dorthin, also die Ermittler, lasst der Staat, in dem das passiert ist, zu. Also allein da sind schon die großen Probleme.
Sie sprechen die Branche an. Das Unternehmen oder die Gruppe Wagner nennt sich, das sieht man auch auf ihrem Logo in der Abkürzung, privates Militärunternehmen, private Militärfirma. Das ist eine boomende Branche, eine sehr diffuse mit Akteuren in allen Krisen, Konflikten, Kriegen. Und diese rechtliche Lücke, oder wie soll man sagen, es gibt eigentlich keine gültige rechtliche Definition. Was bedeutet das? Ist das ein Novum in der Militärgeschichte oder war das immer schon so,
Herr Dr. Freistein? Das war immer schon sehr schwierig, Söldner rechtlich zuzuordnen. Und das hängt ja auch immer von der eigenen Position ab, nicht? Ist man ein Auftraggeber oder ist man einer, der von denen negativ betroffen ist? Daher von Anfang an eine heikle Sache. Und Herr Jacklin hat schon angesprochen, man hat ja versucht, zum Beispiel Angehörige von Blackwater in Amerika zur Rechenschaft zu ziehen. Dann hat man festgestellt, die Firma ist vielleicht in Amerika registriert, aber die Leute, die hier für Blackwater gekämpft haben, das waren zum Großteil Südamerikaner, die natürlich dann nach ihren nationalen Rechten wieder abgestraft werden sollten. Und das ist im Prinzip im Sande verlaufen. Auf gut Deutsch, man wird ihrer eigentlich rechtlich nicht habhaft. Warum können sie trotzdem so agieren, wie Sie das angesprochen haben? Weil sie angefragt werden, weil sie angefordert werden. Und so war, und zwar sowohl von demokratischen Staaten wie auch von autoritären Systemen. Demokratische Staaten machen es deswegen, weil sie hier irgendwelche Aufträge zu erfüllen haben, die sie selber mit ihren regulären Sicherheitskräften nicht mehr erledigen können, weil die Sicherheitskräfte in den 90er Jahren, vor allem nach dem Ende des Kalten Krieges, ja massiv reduziert wurden und daher automatisch Lücken entstanden sind. Autoritäre Systeme wiederum haben meistens das Interesse, dass diese Söldner ihre Macht, ihre Position, ihre Sicherheit garantieren. Das heißt, die holen sie zum Selbstschutz, weil sie den eigenen Kräften vielleicht nicht vertrauen. Wir wissen ja, Putsch ist an der Tagesordnung bei autoritären Systemen. Daher ist das hier schon ein unterschiedlicher Zugang, warum die zum Einsatz kommen, wer die Auftraggeber sind und was ihre Erwartungshaltung ist. Aber im Grunde genommen ist es natürlich schon ein zentrales Problem, diese Legalität dieser ganzen Armeen, dieser Privatarmeen oder wie immer man sie nennen mag, hier irgendwie auf den Punkt zu bringen. Weil jetzt hat man über viele Jahrzehnte hinweg versucht, über die Genfer Konvention und andere Zusatzregelungen hier den Krieg irgendwie ein bisschen einzuhegen, ein bisschen einzudämmen. Und jetzt kommen hier Akteure, die nicht den Staaten angehören und die das Ganze eigentlich wieder sprengen. Das heißt, es ist eine Enthegung des Krieges in gewisser Weise, die wir hier auch erleben. Und das sind keine guten Vorzeichen, weil all das entsteht ja deswegen, weil wir geopolitisch auf der ganzen Welt eigentlich eine ziemliche Unordnung wieder haben und viele Konflikte ausgebrochen sind oder schwelen oder noch eskaliert sind, die einfach hier keine zentrale Ordnungsmacht haben, die diese Kriege eindämmen würde. Das ist auch deswegen so gekommen, weil das internationale Krisenmanagement, das wir in den 2000er und 2010er Jahren erlebt haben, hier ziemlich negative Erfahrungen gemacht hat. Ja, der negative Höhepunkt war sicher der Abzug aus Afghanistan. Daher werden sich vor allem westliche Staaten heute genau überlegen, wo sie noch hingehen, wie sie sich engagieren. Und das eröffnet natürlich den Freiraum für andere, die hier rechtsfreie Räume ausnutzen. Und das können auf der einen Seite Terroristen sein, auf der anderen Seite können das natürlich auch so private Söldnertruppen sein.
Über die Rolle dieser privaten Sicherheits- und Militärfirmen in Konflikten und Kriegen wollen wir heute sprechen. Gäste sind Walter Feichtinger und David Christopher Jacklin. Und Sie sind wie immer herzlich eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen unter 0800 22 69 79 oder per Mail an punkt1@orf.at. Musikalisch begleitet uns Andras Schiff durch die Sendung. Er spielt Georg Friedrich Händel. Thank you. Herrscher, der sich auf Söldner stützt, wird niemals auf festem Boden stehen und sicher sein, denn Söldner sind uneinig, machtgierig, ohne Disziplin und treulos, überheblich gegenüber den Freunden, feig vor dem Feind, ohne Furcht vor Gott, ohne Redlichkeit gegen die Menschen. Nicht nur Niccolo Machiavelli waren Söldner ein Gräuel, doch sie waren die Normalität der Militärgeschichte von den Prätorianern über Kreta und Pleta bis zu den Reisläufern, Landsknechten und wie sie alle hießen. Bis heute, nennen sie sich private Sicherheits- und Militärfirmen. Manch einem scheint das neutraler als Söldner, manch einem ein gelungener Marketing-Coup. Herr Dr. Jacqueline, Sie beschäftigen sich seit 2008, seit Ihrer Diplomarbeit und auch in Ihrer Dissertation intensiv mit modernen Söldnern. In Ihrer Dissertation verwenden Sie fast 30 Seiten auf die Begrifflichkeit und Differenzierung. Es gibt eine umfangreiche Definition auch im Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen, wer jetzt ein Söldner ist. Und dazu einen Kommentar in Söldnerkreisen, der da heißt, wem es angesichts dieser Definition nicht gelingt, sich von der Einordnung als Söldner in einem Gerichtsverfahren zu befreien, der verdient es, erschossen zu werden und sein Anwalt mit ihm. Ist diese Frage, wer ein Söldner ist, also rein akademisch?
Danke, dass Sie das Zitat von Geoffrey Best gebracht haben, weil ich glaube, das trifft es wirklich auf den Punkt, wenn es um die Definition im Artikel 47 vom Zusatzprotokoll der Genfer Konvention geht. Das ist im Endeffekt die Definition, auf die sich fast alle derzeit aktiven völkerrechtlichen Rahmen orientieren. Und der ist so weit gegriffen, dass es quasi unmöglich ist, unter dem Aspekt wirklich angeklagt zu werden. Man muss auch dazu sagen, dass der Artikel eigentlich nur klärt, ob ein Kombattant eben den Kombattantenstatus kriegt und dementsprechend Schutz von der Genfer Konvention kriegt. Interessanterweise gibt es eigentlich, selbst jetzt, nachdem sich die akademische Forschung mit dem Global War on Terrorism seit jetzt bald 20 Jahren mit der Thematik auseinandersetzt, keinen Konsens. Es gibt keinen Konsens, wenn es um die Definitionen geht, eben weil die Branche und dieses Feld so weit ist. Also es gibt die Söldner als Einzelpersonen bis hin zu multinationalen Konzernen, die in wirklich allen Sparten der Sicherheit aktiv sind. Was sich jetzt so quasi herauskristallisiert hat, sind quasi Söldner, die Söldner gelten Einzelpersonen, die aus rein monetären Gründen ihren Dienst quasi anbieten. Sobald da irgendwie was Ideologisches oder Politisches dabei ist, fallen sie dann schon wieder heraus, interessanterweise. Und dann haben sich vor allem mit dem Krieg in Afghanistan und im Irak dann quasi diese Differenzierungen herauskristallisiert von Private Security Companies, also den privaten Sicherheitsfirmen, so wie wir sie in Form von Blackwater kennen, Triple Canopy oder DynCorp, die vor allem im angelsächsischen Raum sehr aktiv waren und die Besatzung im Irak massivst unterstützt haben. Und dann gibt es noch eigentlich diesen Begriff, der eigentlich der Hauptfokus von unserer heutigen von der Sendung ist, eben die privaten Militärfirmen, diese Private Military Companies. Und das ist eigentlich so speziell, dass es nur ganz wenige Beispiele gibt. Das war in den 90er Jahren Executive Outcomes in Südafrika und eben jetzt die Gruppe Wagner, eben weil sie tatsächlich, und das hat der Brigadier Feichtinger eh schon erwähnt, in paramilitärischer Art und Weise wirklich militärische Dienste anbieten, volle militärische Kapazitäten haben und auch aktiv eingesetzt werden.
Mehrere unserer Hörer fragen das per Mail. Herr Volker, Herr Mario, Herr Klaus, Herr Andi, um nur vier von Ihnen zu nennen. Ob Wagner nun wirklich so ein Novum ist, fragt Herr Andi zum Beispiel. Wir kennen ja auch aus den USA Blackwater oder heute Akademie. Klaus Nemetz möchte wissen, wie unterscheidet sich denn die russische Gruppe Wagner von den US-amerikanischen XI-Services? Herr Brigadier im Ruhestand, Dr. Walter Feichtinger, was können Sie denn da antworten? Ist das Makulatur, das zu unterscheiden, oder ist das...
Da gibt es schon Unterschiede, ja. Alleine von der Größenordnung. Ich habe es am Anfang erwähnt, dass wir heute von bis zu 50.000 ausgehen, die hier im Sold von Wagner stehen und die hier auf dem Gefechtsfeld zum Einsatz kommen. Wenn wir bisher von anderen Gruppierungen gesprochen haben, dann war die Rede von vielleicht 100. Und die sind aber eher vereinzelt dann auch zum Einsatz gekommen, sei es beim Personenschutz, sei es bei der Aufklärung oder bei irgendwelchen anderen kleineren militärischen Unternehmen. Aber was Wagner heute macht, ist ein Angriff im großen Stil, ein konventioneller Angriff. Die verfügen auch über die entsprechenden Mittel dazu, vom Flugzeug über den Panzer bis zu den Führungsmitteln. Und das ist der große Unterschied. Hier ist wirklich eine Parallelarmee entstanden. Und das ist ein Novum. Das kenne ich in dieser Zeit nach 1945 überhaupt nicht, weil wir hier eben kleinere militärische Elemente hatten. Aber jetzt haben wir es mit einer Armee zu tun. Und das ist ein Unterschied.
Eine Abgrenzung wünschen sich noch Herr Thomas und Herr Heinz. Ist Wagner so etwas wie die Fremdenlegion, fragt Herr Heinz. Und Herr Thomas fragt, was Wagner von der französischen Fremdenlegion unterscheidet.
Eine Fremdenlegion ist es nicht, weil sie ja im eigenen Lande kämpfen. Je nach russischer Diktion nicht. Wenn man hier in den annektierten Gebieten ist, dann bezeichnen sie das ja schon als russisches Territorium. Und Fremdenlegion wäre ja, wie der Name schon sagt, zusammengesetzt aus Leuten, die nicht aus diesem Land kommen, also nicht diese Nationalität haben und dann primär auch im Ausland eingesetzt werden. Also sehe ich hier nicht diese große Parallele. Die Parallele sehe ich insofern, dass sie natürlich ähnliche Aufgaben auch erledigen. Ja, das sind schon Spezialmissionen, Spezialaufträge, die eben hier private Militärfirmen machen. Und hier ergibt sich dann eine gewisse Ähnlichkeit. Aber der große Unterschied ist folgender. Die Chain of Command, die Kommandokette, die Befehlskette und damit auch die Kontrollskette. Weil Fremdenlegionäre unterstehen ja voll dem Verteidigungsministerium und werden daher auch in der Gerichtsbarkeit und in der Befehlskette, wie gesagt, voll von denen kontrolliert und auch zur Rechenschaft gezogen. Wem untersteht Wagner? Wagner ist nicht in der militärischen Befehlskette. Wenn die russische Armee ein Glück hat, unter Anführungszeichen, dann stimmen sie sich ab und sie koordinieren die Kampfführung. Aber Wagner besteht darauf, hier einen völlig eigenen Krieg eigentlich zu führen, losgelöst von der russischen Armee, bestenfalls noch irgendwie berichtspflichtig dem russischen Präsidenten gegenüber. Und das ist natürlich kein Vergleich.
Was ich da noch anmerken würde, und Sie haben das eh ganz richtig gesagt, die Fremdenlegion ist ja de facto Teil der französischen Armee.
Genau.
Das ist ja wirklich staatliche Armee. Wagner als solches ist ja eine paramilitärische Organisation, die parallel zur russischen Armee existiert. Und der Unterschied zu Firmen wie zum Beispiel Blackwater etc. ist, dass die Firmen, also diese amerikanischen Firmen und auch britische Firmen, ja wirklich private Strukturen sind, die als Firmen registriert sind. Es gibt zwar Spekulationen, dass Wagner in Argentinien als Firma registriert ist, aber so gesehen ist es ja eigentlich wirklich nur eine Organisation, wo man jetzt nicht wirklich weiß, wie die registriert ist. Und im Endeffekt, und da sind wir auch bei der Chain of Command, und wo der Unterschied zu den anderen Private Security Companies ist, Wagner ist ja im Umfeld des militärischen Nachrichtendienstes Russlands entstanden, vom GRU. Und dementsprechend ist ja auch immer wieder diese Bezeichnung der Schattenarmee da. Und da erfolgt schon teilweise eine Koordination, weil ja auch der Dmitri Utkin, einer der Kommandanten, also die ja wirklich da mehr in der Öffentlichkeit waren, ja auch einen Hintergrund im Militärnachrichtendienst hat. Also das sind so diese feinen Unterschiede zu den amerikanischen Firmen.
Unsere Hörerinnen und Hörer haben viele Fragen zu Wagner, die alle beantwortet werden sollen nach Kräften, sofern es Informationen gibt. Frau Rochat hat uns am Telefon als Erste erreicht. Einen guten Nachmittag.
Ja, guten Nachmittag. Danke für diese sehr interessante Sendung. Ich wollte nur eine allgemeine Anmerkung dazu machen, nämlich, dass Kriege ja an und für sich schrecklich sind und dass es für die Opfer vielleicht keine Rolle spielt, ob sie von einem regulären Soldaten umgebracht werden oder von einem Söldner. Also ich glaube, dass man auf das immer schauen sollte, wir müssen Kriege verhindern bzw. beenden, wenn sie schon begonnen haben. Und das ist es, was Menschenleben rettet. Das war mein Beitrag. Danke.
Vielen Dank.
Ja, Frau Rochat, da kann ich Ihnen natürlich nur vollkommen zustimmen. Auf der anderen Seite, wenn wir uns die Statistik anschauen, dann müssen wir uns einfach vor Augen führen, dass jährlich mehr als 30 bewaffnete Konflikte stattfinden, manchmal sogar bis zu 40, und die einfach wirklich immer gerade die Zivilbevölkerung am meisten treffen. Ein Unterschied hier schon zwischen Privatarmeen und den regulären Streitkräften ist, dass die regulären Streitkräfte viel intensiver kontrolliert und angehalten werden, Zivilisten zu schützen. Und das ist etwas, was man gerade diesen privaten Armeen vorwirft, dass sie das überhaupt nicht machen, sondern die machen das hier ohne Unterscheidung zwischen Kombatant, also gegnerischem Kämpfer, und Zivilbevölkerung. Das ist auch noch ein kleiner Unterscheidungspunkt, aber im Grunde genommen haben Sie vollkommen recht, das sollte es alles nicht geben.
Gerade die Gruppe Wagner ist bekannt für ihre enorme Brutalität gegenüber der Zivilbevölkerung. Herr Wimmer hat uns auch telefonisch erreicht. Einen guten Tag, Sie sind auf Sendung.
Einen schönen guten Tag, mein Name ist Wimmer. Wenn man sich den diplomatischen Eiertanz ansieht, um der Verteidigung der Ukraine durch westliche Staaten in irgendeiner Form entgegenzukommen, um ja nicht mit Russland einen Krieg anzufangen, würde das eine neue Qualität sein, jetzt gegen eine Söldnertruppe wie Wagner zu kämpfen, weil man ja dagegen nichts sagen könnte und auch Russland nichts dagegen sagen könnte. Wie sehen das die zwei Experten bei Ihnen im Studio?
Vielen Dank. Herr Dr. Jacklin, bitte.
Also das ist ein sehr spannender Punkt, dem wir uns vielleicht dann auch noch widmen könnten, wenn es um die Trends geht, weil es gibt eben die Gefahr, dass eben in der Verwendung als Stellvertreter da durchaus Konfrontationen zwischen größeren Staaten stattfinden können. Aber im Umkehrschluss eigentlich auch das genaue Gegenteil, weil wir haben ja in Syrien, in der Ressort, genau so eine Situation gehabt, wo die Wagner-Gruppen ein Ölfeld angegriffen haben, beziehungsweise eine Basis, die angegriffen haben, wo amerikanische Truppen waren. Und die Amerikaner haben natürlich die Söldner ohne Probleme vernichtet, mit mehreren Luftschlägen. Die Zahlen der Verluste schwanken da zwischen 20 und 200. Und Russland hat da abgestritten, dass das Wagner-Soldaten sind oder generell Russen als solche. Und also insofern ist das schon ein sehr spannender Punkt.
Ich darf vielleicht ergänzen, hier konkret in der Ukraine haben wir natürlich die Situation, dass wir reguläre russische Soldaten haben und eben diese Wagner-Truppe. Das ist für mich dann der Unterschied zu Syrien. In Syrien, das war wirklich interessant, dass es hier keinerlei Reaktion eigentlich von Russland gegeben hat. Unter dem Motto, das waren ja gar nicht
mehr. Die gibt es nicht.
Ja, die gibt es ja gar nicht. Ja. Die ganze Existenz von dieser Wagner-Truppe ist ja eigentlich ein Widerspruch per se, ja, weil es darf sie nicht geben, es ist rechtlich nicht vorgesehen. Es wurde lange bestritten, dass sie existiert und plötzlich sind sie da und sie werden offiziell auch jetzt, ich würde nicht sagen hofiert, aber irgendwie anerkannt. Ja. Das ist ja ein Widerspruch in der ganzen Linie. Aber zur Situation in der Ukraine, wie Herr Wimmer angesprochen hat, natürlich würde das die Situation noch einmal verschärfen. Ich gehe aber davon aus, dass das in absehbarer Zeit nicht der Fall sein wird, weil nach wie vor das Dogma gilt, dass hier von westlicher, insbesondere NATO-Seite, keinesfalls in den Kampf in der Ukraine aktiv eingegriffen wird.
Sie haben angesprochen Russland und Russlands Rolle oder Nutzen an der Gruppe Wagner. Zu den Gefahren kommen wir allgemein etwas später noch, aber zum Nutzen bzw. zum Auftraggeber. Herr Gerhard möchte wissen, wer bewaffnet Wagner? Benutzt Wagner eigene Waffen? Werden die vom Auftraggeber beigestellt? Schreibt er uns per Mail. Und Frau Ulrike interessiert sich dafür, woher eigentlich das Geld für die Wagner-Gruppe kommt. Finanziert sich Wagner aus dem russischen Staatshaushalt heimlich? Weiß man überhaupt irgendetwas über die Finanzierung?
Sehr spannende Frage. Wenn es um die Finanzierung geht, die erfolgt einerseits über die Russische Föderation. Also es gibt ja diverse Verträge für Wagner selbst. Es wird teilweise über Förderkonzessionen finanziert. Also die Wagner-Gruppe ist ja zum Beispiel in der Zentralafrikanischen Republik aktiv. Dort beschützt sie Diamantenbergwerke, wo dann das Geld quasi über eine der vielen Tochterfirmen von Jewgeni Prigoschins an Land gezogen wird. Im Sudan sind Goldminen, die quasi das Geld einbringen. Und dann eben die einzelnen Verträge mit den Ländern. Wenn es um die Bewaffnung geht, sowohl es auch. Also einerseits wird die Bewaffnung von der Russischen Föderation zur Verfügung gestellt. Also gerade in der Ukraine merkt man das ja. Also da hat die Gruppe Wagner sogar Kampfflugzeuge.
Sie kaufen aber auch in Nordkorea Waffen, hat man unlängst gehört.
Ja. Genau, das hat man auch gehört. Also das ist generell ja das Problem der Russen im Moment, dass ihnen einfach die Munition ausgeht. Und in Syrien zum Beispiel war es teilweise auch so, dass es halt dort vom Regime zur Verfügung gestellt wird. Hat dann halt teilweise auch die Probleme gehabt, dass dort veraltete Ausrüstung verwendet werden musste und das halt auch die dementsprechenden Auswirkungen gehabt.
Unser Hörer Herr Gerhard möchte es noch ganz genau wissen. Wer ist der Arbeitgeber? Das Unternehmen Wagner oder die Russische Föderation? Kann man die Frage beantworten, Herr Dr. Feichtinger?
Also ich kenne die Verträge nicht und ich bezweifle auch, dass es Verträge gibt diesbezüglich, aber ich gehe fest davon aus, dass natürlich hier der russische Staat insgesamt der Auftraggeber ist, weil sonst würde er ja diese Gruppe Wagner nicht gewähren lassen. Ja, das ist, wäre ja schon wieder ein Widerspruch per se. Daher gehe ich schon davon aus, dass es über verschiedene Kanäle eben diese Aufträge gibt und auch diese Abstimmung gibt und damit auch die Finanzierung gibt. Und alleine bei den Waffen muss man das ja schon ableiten daraus, ja, weil Panzer sind ja nicht am Schwarzmarkt erhältlich, ja. Waffen schon, einfache Waffen, Schießgewehre und dergleichen, bis zur Panzerabwehrlenkwaffe, die bekommen Sie vielleicht irgendwo auf dem Schwarzmarkt. Aber einen Panzer und ein Flugzeug eher nicht, das besitzen nur Staaten, daher muss das hier von staatlicher Seite kommen. Und wenn man hier einen Panzer aus Nordkorea oder eine Waffe, irgendein besonderes System, einen Flieger, einen Panzer aus Nordkorea einführt, na, dann wird Russland ja schon auch die Kontrolle darüber haben, welche Waffen hier in das eigene Land gehen. Daher, der Punkt ist immer, alle Fäden führen in den Kreml. Das ist überhaupt keine Frage.
Die Rolle privater Militär- und Sicherheitsfirmen beschäftigt uns heute in Punkt 1. Sie können anrufen unter 0800 22 69 79 und schreiben an punkt1@orf.at. Sie hören Andrasch Schiff und den dritten Satz von Georg Friedrich Händels Suite Nummer 1 in B-Dur, heute in Punkt 1 über die Rolle von privaten Sicherheits- und Militärfirmen. Eine boomende Branche, die salopp formuliert alles rund um Krise, Konflikt und Krieg anbietet in rechtlichen Grauzonen und darüber hinaus mit riskanten Folgen für die Rechtsstaatlichkeit, das Völkerrecht, die Stabilität von Staaten, die Zukunft von Konflikten. Wir haben rund um die Frage, Gruppe Wagner von Herrn Christoph. Die Frage, woher kommt eigentlich der Name Wagner?
Also,
Herr Dr. Jacqueline, bitte.
Das ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte, weil der Name wird ja Dimitri Utkin zugesprochen, dem Kommandanten der Gruppe Wagner. Der hat während seiner Aktivitäten in der Ukraine Wagner als Funknamen, also so als Callsign, verwendet. Und den hat er verwendet, weil er angeblich eine sehr starke Affinität zum Dritten Reich hat und auch eben ein Fan vom Komponisten Wagner selbst ist. Und Dimitri Utkin wird ja quasi diese nationalsozialistische Affinität zugesprochen. Wo gibt es auch diverse Bilder von ihm, wo er Feldmützen aus dem Dritten Reich trägt, beziehungsweise ein Bild, wo er SS-Tattoos etc. hat. Und also da ist quasi der Hintergrund.
Die Gruppe Wagner ist bei weitem nicht die einzige Gruppe dieser Art, aber eine ganz besondere, ein Novum, ein Unikum, haben Sie gesagt, Herr Dr. Feichtinger. Herr Kaltenegger hat uns als nächster Hörer telefonisch erreicht. Einen guten Nachmittag, Sie sind auf Sendung.
Ja, hallo, guten Nachmittag, meine Herren. Die Frage ist jetzt, der eigentliche Kriegsbeginn in 2014 war ja ursprünglich auch mit, sagen wir mal, paramilitärischen Einheiten, die nicht die offiziellen Hoheitszeichen getragen haben. Insofern hat der Krieg schon begonnen mit Einheiten, die nicht direkt Russland angeblich zurechenbar waren. Und dann war irgendwann einmal ein Übergang, dass es doch russische Truppen waren. Und insofern ist mir nicht klar, wie weit jetzt Russland überhaupt sozusagen offiziell auch dahinter steht, diesen Krieg gestartet zu haben. Weil auch jetzt weisen Sie das ja von sich, dass es hier um einen Krieg handelt. Wie sehen Sie das?
Vielen Dank, Herr Kaltenegger. Wer möchte antworten? Herr Dr. Feichtinger.
Ja. Ja, Sie haben sehr recht mit Ihrem Hinweis, wie das damals auf der Krim begonnen hat, mit diesen sogenannten grünen Männlein ohne Distinktionen, also ohne Abzeichen, wo man sie dann zuordnen hätte können. Bei Militärs ist es ja in der Regel so, dass sie Abzeichen haben, wo ein Profi genau sagen kann, zu welcher Einheit der gehört, aus welcher Region der kommt und vieles mehr. Und all das hat gefehlt. Ein völliger Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Also das war schon einmal ganz klar. Und in weiterer Folge hat sich das eben dann entwickelt in diesen separatistischen Gebieten. Und Putin hat lange Zeit bestritten, dass das hier russische Truppen waren. Allerdings, ich glaube, es war so um 2020, hat er dann doch offiziell einmal gesagt, ja, natürlich waren das russische Spezialsoldaten, ist überhaupt keine Frage. Und wenn wir heute über die Kriegsursache in der Ukraine und dergleichen debattieren, glaube ich, dann ist es müßig, das an dieser Stelle zu tun. Aber die Lehre aus dem bisherigen Verhalten von Putin ist doch die, dass die Wahrheit, wenn überhaupt, immer erst viel, viel später an den Tag kommt und auch offiziell zugegeben wird. Und bis dahin wird einfach geleugnet und abgestritten, dass sich die Balken biegen.
Man muss auch dazu sagen, diese grünen Männchen waren ja de facto auch Leute der Gruppe Wagner. Und Russland hat die ja bewusst eingesetzt, eben im Zuge der hybriden Kriegsführung, um eben hier eine schnelle Identifikation eben durch die fehlenden Abzeichen zu ermöglichen. Und eben genau diese Plausible Deniability, also diese Abstreitbarkeit, von der wir schon gesprochen haben, zu erzielen. Weil bis einmal klar war, wer da eigentlich vor Ort ist, war die Krim schon annektiert. Und damit eigentlich auch das Ziel von Russland erreicht.
Zwei Hörer möchten wissen, Frau Ulrike und Herr Peter, wie man sich die Rekrutierung der Mitglieder von der Gruppe Wagner vorstellen kann. Da gab es zuletzt Medienberichte im Sommer und einen offiziellen Aufruf in Strafgefangenenlagern.
Genau, also die Rekrutierung ist ja sehr spannend insofern, weil sie als erstes nur über informelle Netzwerke passiert ist. Also jemand, der dabei war, hat Leute aus der alten Einheit irgendwie kontaktiert und quasi angeworben.
Aber Entschuldigung, wenn ich unterbreche, woher weiß man das überhaupt? Woher wissen Sie das?
Teilweise, weil es sehr gute Investigativjournalisten in Russland gibt. Also Denis Korotkov ist da hier zu nennen. Aber auch, weil wir haben jetzt mit Marat Gabidulin einen ehemaligen Wagner-Söldner, der ein Buch darüber geschrieben hat, von seinen über seine Tätigkeiten. Und er gibt genauso ein Beispiel. Er ist von einem Kollegen von seiner alten Einheit kontaktiert worden. Und mittlerweile geht es so weit, dass die Gruppe Wagner in bis zu 20 Städten teilweise Poster aushängen hat und Plakate und auch über Telegram-Kanäle offensiv Leute anwirbt. Und eben, wie Sie jetzt eben schon gesagt haben, es gibt ja auch dieses Video von Jewgeni Prigozhin, wo er in mehreren Gefängnissen Gefängnisinsassen anwirbt, teilweise sehr explizit, also er verheimlicht da gar nichts, also er sagt, was sie zu erwarten haben, wenn sie, also dass sie nach 6 Monaten frei sind, dass sie so und so viel Geld kriegen im Endeffekt und wenn sie flüchten oder so, dass sie erschossen werden als Deserteure.
Bitte, Herr Dr. Beichting.
Ja. Hier möchte ich noch einen Punkt dazufügen, nämlich das Phänomen ist bekannt, dass eben hier Häftlinge ganz gezielt angeworben werden, dass sie hier mit finanziellen Verlockungen geholt werden, dass sie sich verpflichten müssen, 6 Monate an der Front zu dienen und dann eben sanktioniert werden, womit wieder der Faden im Kreml landet. Wer kann denn diesen Leuten die Strafe erlassen? Das kann doch nur der Staat Russland. Punkt 1. Punkt 2. Wenn wir jetzt diese Zahlen hören von 30.000 Häftlingen, ist zum Teil die Rede, dann ist diese Zahl einerseits beeindruckend, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass das militärisch nicht viel Sinn macht, weil das sind einzelne Personen, die keine militärische Ausbildung gemacht haben. Und wenn man heute von Angriffen in Russland redet, dann braucht man ja hier ausgebildete militärische Verbände, das heißt Einheiten von 100 Mann, von 1000 Mann, die hier gezielt auf dem Gefechtsfeld zusammenwirken können. Und das können die alle nicht. Das sind alles Einzelpersonen. Vielleicht haben einige von denen irgendwann einmal ein bisschen Militärdienst gemacht. Aber das sind nicht die Armee, die schlagkräftige Armee, die man sich vorstellen kann. Und das erklärt auch diese unzähligen Opfer, die offensichtlich Wagner bei der Schlacht um Soledar mittlerweile erlitten hat. Weil das sind genau diese Leute, wo jeder vielleicht ein Gewehr halten kann und schießen kann. Das ist aber keine militärische Formation.
Ja, das ist im Endeffekt eher Wahnsinn, weil ich habe teilweise ja Berichte gelesen, dass in Bachmut Wagner an manchen Tagen bis zu 500 Mann verloren hat. Also da wird sprichwörtlich mit Menschenmassen gearbeitet, die dann den Ukrainern sprichwörtlich vors Maschinengewehr getrieben werden.
Herr Wolfgang ist als nächstes an der Reihe, der uns ein E-Mail geschrieben hat, nämlich besteht eine Chance, dass diese Söldner zur Achillesferse Putins werden. Sie haben eingangs schon etwas skizziert, die problematische Rolle. Aber trauen Sie sich da, Herr Feichtinger, einen Ausblick zu?
Ja, ganz allgemein. In der jetzigen Phase wird die Wagner-Armee noch dringend benötigt, wie wir ja schon ausführlich erörtert haben. Aber es werden ja auch wieder andere Zeiten kommen. Und dann wird es darum gehen, hier die Ambitionen des Wagner-Chefs irgendwie wieder in die Schranken zu weisen, sozusagen. Daher gehe ich persönlich davon aus, dass Wagner jetzt einen Höhepunkt erleben wird, in weiterer Folge aber es nicht im Interesse des Kreml sein kann, dass diese Armee auf Dauer von Bestand ist, dass sie hier eine Parallelstruktur zu den regulären Streitkräften darstellt. Und wie kann man das am besten machen? Indem man eben die führenden Verantwortlichen hier in Russland auch vor ein Gericht stellt, sie der Korruption bezichtigt. Da gibt es viele Möglichkeiten. Wir kennen das aus allen möglichen Facetten heraus. Und somit glaube ich schon, dass der Wagner-Armee innerhalb von Russland in absehbarer Zeit mittelfristig die Flügel wieder gestutzt werden.
2008, da haben Sie im umfangreichen Band private Sicherheits- und Militärfirmen, Konkurrenten, Partner, Totengräber mit herausgegeben von Ihnen im ersten Kapitel den Titel gewählt, private Militärfirmen im Vormarsch, ungeliebt, aber unverzichtbar, mit Fragezeichen. Und wir haben schon einige Aspekte skizziert, Sie beide, warum Staaten, Regierungen, Machthabende, Rebellen, welche Gruppen auch immer, NGOs, mitunter auch die UNO, Journalisten, solche Unternehmen anheuern und beschäftigen. Aber es kann doch dem Staat grundsätzlich nicht recht sein, dass er sich zusätzliche bewaffnete Akteure da auf Staatsgebiet engagieren. Man stellt sich irgendwie vor, das muss schlecht ausgehen für den Staat, für das Gewaltmonopol, für Recht und Ordnung als Kernaufgabe eines Rechtsstaates.
Ja, Sie sprechen natürlich einen ganz wichtigen Punkt an, das ist das Gewaltmonopol, das hier eben vor allem im demokratischen Staat natürlich das bestimmende Element ist, wenn es darum geht, wer darf bewaffnet sein und was darf er mit dieser Waffe machen. Ich muss das wieder in den zeitlichen Zusammenhang stellen. Ja? Erinnern wir uns an die 90er Jahre, wo nach dem Kalten Krieg ja unglaublich riesige Armeen da waren mit Personalständen vom Vielfachen von heute. Und diese Leute wurden zu einem großen Teil entlassen und waren auf der Straße. Das heißt, es gab einmal sehr viele gut ausgebildete Leute, die aus dem Militär gekommen sind. Auf der zweiten Seite hat man dann gesehen, gerade mit 9/11, mit dem Terrorangriff und in weiterer Folge dem Einsatz in Afghanistan und im Irak und anderen Orten, dass man aber Kräfte braucht, um im Ausland vor allem hier für Sicherheit zu sorgen, um auch Trainings zu machen. Und wir reden hier jetzt sehr spezifisch immer von militärischen Kämpfern, die hier im Dienste Russlands unterwegs sind. Man muss sich aber die Vielfalt des Aufgabengebietes vorstellen. Ja? Da geht es ja von einfachen Bewachungsaufgaben bis zum Personenschutz, bis zur Kontrolle von Konvois und dergleichen, wie sie eben in diesen Ländern stattgefunden haben, wo unglaublich viel zu machen war. Und dann gibt es noch eine zweite Sparte dazu. Das ist, wenn neue, moderne militärische Systeme, Waffensysteme eingeführt werden, dann ist das Militär oft noch gar nicht in der Lage, das zu bedienen. Und das haben wir gesehen bei diesen Cruise Missiles, die in Afghanistan ganz massiv zum Einsatz gekommen sind, wo zum Teil Firmenleute beim Militär integriert waren, um hier diese Waffensysteme auch entsprechend zu bedienen. Das heißt, das Themenfeld und das Aufgabenfeld ist unglaublich groß. Und bei vielen davon hat man eigentlich keine Bedenken, muss man auch keine Bedenken haben, weil es hier nicht gegen das Gewaltmonopol geht, weil es hier zur Entlastung der staatlichen Sicherheitskräfte dient und vieles mehr. Haarig, kritisch wird es immer dann, wenn diese privaten militärische Kampfeinsätze übernehmen. Weil dann sind wir genau an diesem Trennpunkt angelangt, wo der Staat nicht mehr die Kontrolle hat und wo hier selbst für den Staat sogar eine Gefahr entstehen kann. Und auf diesen Punkt muss man sich sicher konzentrieren. Die anderen Felder, würde ich sagen, sind eher unbedenklich. Aber diese Anmaßung militärischer Gewalt durch eine nicht staatlich kontrollierte Stelle oder Einrichtung, das ist etwas, wo man sicher ganz massiv dagegen arbeiten muss.
Es heißt auch immer wieder, das sei ein schleichender Prozess von der Privatisierung von Gefängnissen beispielsweise oder Abschiebezentren. Rücke der Staat Stück für Stück von seinem Monopol ab oder trete etwas ab aus Notwendigkeit. Rechtlich sind wir da noch weit weg von irgendeiner Form der Einhegung, wie Sie es eingangs erwähnt haben, dieser Unternehmen, die teilweise börsennotiert sind, transnational, muss man sich dann auch vor einer Macht der Konzerne fürchten, die heimlich oder mehr oder weniger offen beziehungsweise verdeckt hier die Strippen ziehen?
Also so würde ich das jetzt nicht sehen, aber es gibt da schon ein Körnchen Wahrheit in der ganzen Sache, weil wenn es jetzt wirklich Akteure wie die Wagner-Gruppe gibt, die Kriegsdienste anbieten können, für jeden, der es sich leisten kann, ist da schon das Risiko da, dass dann Großkonzerne bzw. Reiche oder Superreiche das für ihre eigenen Interessen verwenden. Und das ist jetzt gar nicht einmal so weit hergegriffen. Es gibt da zwei konkrete Beispiele, wo bekannte Personen sehr wohl anhand von einer, damals noch auf der einen Seite mit Söldnern und auf der anderen Seite mit einer Sicherheitsfirma privat intervenieren wollen. Wir haben auf der einen Seite 2004 den Sohn von der Margaret Thatcher gehabt, Mark Thatcher, der mit anderen einen Coup in Äquatorialguinea geplant hat und quasi ertappt worden ist und rechtliche Probleme bekommen hat. Und eine ganz bizarre Episode, die kaum bekannt ist, 2008 hat die Schauspielerin Mia Farrow in Kombination mit anderen die Firma Blackwater kontaktiert, ob es möglich wäre, in Darfur einzugreifen. Und es hat da wirklich den Plan gegeben, dann auch mit mehreren NGOs, dass man dann quasi die mit der BMC oder PSC dort eingreift, Safe Zones erstellt und dann über Medienkampagnen die UN dazu zwingt, dass sie interveniert.
Frau Karin fragt, Verstehe ich es richtig, dass sich die Gruppe Wagner weder an Friedensverhandlungen beteiligt noch an deren Ergebnisse gebunden fühlte? Welche Bedeutung hat diese Voraussetzung für die Diplomatie und etwaiges Interessen an Frieden? Wir kommen langsam zum Ende der Sendung.
Ja, auch ein unglaublich interessanter Punkt, weil sich ja diese privaten Militärfirmen nicht an diese Regeln halten. Natürlich auch nie und nimmer zu Friedensgesprächen oder Friedensverhandlungen herangezogen werden können. Und dann ist fraglich, ob sie sich an Ergebnisse halten. Ja, wenn es ihren wirtschaftlichen Ergebnissen zuwiderläuft, könnten sie zu einem absoluten Störfaktor in einem Friedensprozess werden.
Das wird
ist auf keinen Fall zu unterschätzen.
In Afrika, dass die Gruppe Wagner konkret in der UN-Sondersitzung vom 5. Jänner wirft US-Amerika Wagner das vor und Russland das vor, aus wirtschaftlichen Interessen dort für Destabilisierung zu sorgen.
Und sogar die Souveränität des Staates damit gefährdet. Ja? Weil wenn die staatlichen Machthaber dann gar nicht mehr den Friedensprozess steuern können, weil eine private Militärarmee dagegen ist, dann hat man verloren.
Wenn wir uns jetzt aber die Rechtslage anschauen, gibt es zwei Ansätze, Verbot bzw. Einschränkung, konkret von den erwähnten problematischen Einsätzen, und Zertifizierung, eine Art freiwillige Selbstkontrolle. Die relevanten Firmen sind dann natürlich nicht dabei. Was ist denn unsere Zukunft?
So etwas gibt es ja schon, den Versuch gibt es schon. Ja. Es gibt so eine Montreux-Gruppe. Und ich war selber mal bei einer der Besprechungen ganz am Anfang, als das ins Leben gerufen wurde. Das war genau die Intention, hier ein Reglement zu finden für diese privaten Militärfirmen. Und das Ergebnis ist eher sehr ernüchternd. Es haben bisher 7 Staaten unterschrieben, 7, ich wiederhole 7. Es haben knappe 100 private Sicherheitsdienstleister unterschrieben, die selber ein Interesse haben, dass es geregelt ist. Aber das sind ja nicht die Problemfälle. Und auch NGOs haben das unterschrieben. Auf gut Deutsch, ich erwarte mir hier keinen großen Durchbruch. Daher immer nur die Hoffnung, dass Staaten wirklich ihrer Kernaufgabe gerecht werden können und das militärische Macht in der Hand und in der Kontrolle des Staates bleiben muss.
Ja. Und das
Ganz kurz haben Sie noch.
Ja. Und das Montreux-Dokument ist ja auch der springende Punkt, weil Russland ist ja da kein Unterzeichner. Die Türkei
China
übrigens
auch nicht.
China ist auch nicht. China, glaube ich, sehr wohl.
Pardon, dann.
Okay.
Pardon.
USA, Kanada.
Ja. Aber der springende Punkt ist, auf den ihr hinaus wollt, dass die Türkei auch nicht dabei ist und der Präsident Erdogan auch eine ähnliche BMC in Form, die Sadat heißt, quasi für seine Zwecke verwendet, was eigentlich auch noch sehr spannend werden dürfte.
Über die Rolle privater Militärfirmen in Konflikten und Kriegen haben wir heute diskutiert. Herzlichen Dank an Brigadier im Ruhestand Dr. Walter Feichtinger, Präsident des Center für strategische Analysen, und an Dr. David Christopher Jaklin, Historiker und sicherheitspolitischer Analytiker, assoziiert am ACIPS. Danke für Ihr Kommen und Ihre Zeit.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Morgen in Punkt 1 geht es um einen Baustein auf dem Weg aus der Energiekrise und in die Klimaneutralität. Elisabeth Scharrank lotet im Gespräch mit dem Energieforscher Robert Tichler und dem Physiker und Wissenschaftsjournalist Reinhard Kleindl die Einsatzgebiete von Wasserstoff aus. Für heute herzlichen Dank für Ihre Zeit. Im Namen von Ottmar Habeler-Bergsmann, Helmut Jasper, Johann Kneis, Rania Khalil und Barbara Zeitemer. Wir wünschen einen angenehmen Nachmittag.